Für mich eines der schönsten Beispiele in puncto Business-Agilität ist die holländische Spitex-Organisation Buurtzorg.
Die Leute, die dann jetzt eben dort dabei sind, die sind extrem stolz auf ihre Arbeit.
Buurtzorg. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von dieser Organisation, die arbeiten in kleinen Teams, organisieren sich komplett selbstständig und haben viel besseren Kontakt zu Patientinnen, Familien und Ärzten. Und das Resultat? Gesundheitskosten sinken, den Patientinnen geht es besser und alle, die dort arbeiten, sind glücklicher.
Eine Erfüllung, wenn du den Leuten so kannst helfen kannst, wenn du nicht einfach raushitzen musst. Ich denke, das ist sehr wichtig.
Der Schlüsselfaktor heisst Agilität, sagt David Bär. Er ist Agile Transformer und CEO von Qigon, der Unternehmen bei der Einführung von der Agilität begleitet.
Ich empfehle niemandem, agil zu werden, um agil zu sein. Die Motivation muss sein, wir müssen besser werden, mehr Erfolg können haben.
In dieser Folge finden wir heraus, was agil genau bedeutet.
Experimentieren ist ein wichtiger Bestandteil davon.
Und wir finden heraus, wie das geht, als Organisation agil zu werden.
Was wir uns ausdenken, mag grossartig sein, oder? Aber vielleicht interessiert es den Kunden überhaupt nicht, oder?
Wie man kann schneller und flexibler ein besseres Ergebnis erzielen. Ich bin Dominik Wittmer und das ist der Podcast, wo man von den Besten lernt. In dieser Folge mit dem Coach und Transformer David Bär. Herzlich willkommen bei Skills to Go.
Es geht um Business-Agilität in dieser Folge. Wir finden heraus, wie uns das alle betrifft, glaube ich. Kann man schon sagen, oder?
Ich glaube schon, wir kommen da nicht mehr rundherum. Ja.
Es passiert
einfach. Man kann es nicht aussitzen.
Ja. Aber man muss sich das zuerst bewusst werden.
Man muss sich das zuerst bewusst werden, genau.
Und der David Bär, der erklärt uns sein Navigationssystem, so eine Art GPS, oder? Für alle, die gerne möchten, agiler werden, aber nicht genau wissen, wie, wo, wann anfangen.
Das habe ich übrigens nicht ich allein gemacht, sondern zusammen mit dem Urs Achermann.
Richtig, das ist der CEO von der KV Business School Zürich.
Fun Fact, ich habe ursprünglich das KV gemacht.
Ist das wahr?
Ist wahr.
Und dann bist du in der IT-Branche?
Dann habe ich Matur nachgeholt und dann habe ich Informatik studiert an der ETH, ja. Und so bin ich in die IT-Branche reingekommen.
Und wie bist du zu dem geworden, wo du jetzt bist? Wie bist du zum Managementberater geworden, zum Coach für Agiles Enterprise? Für Business-Agilität?
Ja, früher in meiner Karriere bin ich mit Agilität in Berührung gekommen. Ich habe angefangen mit Scrum zu arbeiten, dort, wo ich war. Ich habe ein Scrum-Buch bekommen. Und ich habe gefunden, wow, eigentlich, wieso macht irgendjemand etwas anderes als das? Das ist doch so ein No-Brainer, dass man so muss arbeiten, oder?
Scrum ist für dich so der Ursprung oder einer der Ursprünge von Business-Agilität ganz per se?
Scrum war sicher die einflussreichste Richtung innerhalb von dieser ganzen agilen Community, ja, wo jetzt das ist das Buzzword Agilität oder so in alles hineinbringt. Oder man redet von Agile HR, Business Agilität, agil da, agil dort, agile Kommunikation, alles oder so. Agilität ist begründet worden 2001 durch das Agile Manifest. Oder? Das ist eigentlich dort, wo der Begriff herkommt. Und Definition.
Das würde mich wahnsinnig gewundern, was in dem Manifest drin steht, beziehungsweise was denn so die Definition ist von so einer Vorstellung von sich selber. Immer die ganze Zeit müssen hin und her und verrenken und Spagat machen und künstlerisch vom Seil tanzen.
Also damals sind 17 Vordenker aus der Softwareentwicklung zusammengekommen und haben mal versucht herauszufinden, was ist unser Common Ground, oder? Wo haben wir Gemeinsamkeiten, wie können wir unsere Denkweise, die damals Lightweight Processes so gebraucht wurde als Überbegriff. Wie können wir die irgendwie bündeln und ein bisschen Dynamik reinbringen? Und sie haben quasi so das, was sich evolutionär bis dort ergeben hat, versucht, die Worte zu fassen. Oder? Also Sachen, hunderte von Sachen, die probiert wurden, sind die, die funktionieren, so ein bisschen zusammengebracht. Und die vier wichtigsten Sätze drin sind Individuals and Interactions over Processes and Tools, Working Software over Comprehensive Documentation, Customer Collaboration over Contract Negotiation und Responding to Change over Following a Plan.
Das ist das agile Manifest, also die vier Credos für agile Teams. Personen und Interaktionen sind also wichtiger als Prozess und Werkzeug. Dass etwas funktioniert, ist auch wichtiger als Dokumentation dazu. Die Zusammenarbeit mit den Kundinnen und Kunden ist wichtiger als die ganze Vertragsverhandlung. Und das Reagieren auf Veränderungen ist viel wichtiger als am Plan festheben. Wir gehen die vier Leitsätze noch mal ein bisschen konkreter durch mit dem David. Mir persönlich hat es wahnsinnig fest geholfen, die Agilität im Kern zu verstehen. Das machen wir jetzt. Und ein bisschen später in dieser Folge geht es darum, wie man denn so einen Prozess anfangen kann.
Der erste Satz ist Individuals and Interactions over Processes and Tools.
Also
Individuen, die Menschen, ihre Köpfe auch, oder? Es geht immer um Wissensarbeit, um das, was in den Köpfen steckt. Und die Zusammenarbeit von denen, das Netzwerk, das entsteht, wenn verschiedenste Richtungen zusammenarbeiten können, die soll nicht behindert werden durch strikte Prozesse. Du darfst nicht mit dieser Abteilung reden, wenn du nicht über ein Schiff gegangen bist oder so. Oder so. Ganz häufig gibt es so Reglemente, wo das vorschreibt, weil irgendwann einmal irgendjemand etwas Falsches gemacht hat, hat man Regeln eingeführt, oder? Da ist ein Prozess daraus entstanden. Und das hindert uns in der Zusammenarbeit von Wertkreierung. Oder?
Alle die, die in einem Bundesamt schon mal gearbeitet haben.
Kennen es wahrscheinlich auch, genau. Aber nicht nur in Bundesämtern, das ist auch durchaus in total erfolgreicher, gewinnorientierter Betrieb hat das gut funktioniert, oder? Aha. Aber jetzt, wo wir schneller werden müssen, wo die Märkte sich schneller verändern, ist das zu einer Behinderung geworden, oder? Und wenn man wirklich versucht, die Leute zusammenzubringen, zusammen Wert entstehen lassen, dann ist das eine Behinderung, genau.
Das ist dann so der Inbegriff von nicht agil sein. Wenn man noch muss irgendwie über verschiedene Ecken und verschiedene Ebenen
genau, zuerst mal und muss da noch Unterschrift einholen.
Ja, genau,
das ist dann so, dann kann man nicht wirklich zusammen etwas kreieren. Mhm. Oder? Der nächste Satz ist Working Software over Comprehensive Documentation. Eigentlich heutzutage oder würde man sagen Value Generation oder so wirklich das, was man am Schluss haben will, Endprodukt, oder das ist wichtiger, als dass man das vorher sauber dokumentiert und analysiert, all die Dokumente, die nie jemand lesen oder? Das Produkt ist wichtiger.
Das Konkrete.
Produkt, das Ding. Das, was man kann brauchen kann. Also, es bringt nicht Wert, wenn es zu 80% fertig ist, oder? Sondern es bringt in dem Moment Wert, wo man es brauchen kann. Wenn das noch nicht der volle Umfang ist.
Aha.
Aber sobald man es brauchen kann, kann es anfangen, Wert kreieren. Solange es nur in einer Pipeline ist und am Entstehen ist, hat es noch kein Wert geliefert.
Aber es braucht ja Zeit, um das Produkt herzustellen bzw. dort herzukommen. Wo gibt es denn da Möglichkeiten, um agil zu sein?
Indem man eben Bestandteile von dem Produkt früh anfängt zu brauchen. Oder? Also nicht das ganze Produkt mit allen Features, die man sich ausdenken kann. Wartet, bis man die hat und dann ein Big Bang Release, oder? Und dann ist fertig. Dann geht es wieder eine Weile, bis man das Produkt weiterentwickelt. Sondern das Produkt ist auch etwas, das sich kontinuierlich entwickelt. Nicht in riesen Projekten, wo immer so irgendein fertiges Ende haben und dann grossen Big Bang, sondern das kontinuierlich entwickeln. Oder? Beispiele sind halt oft so die Facebook, Amazon und so. Oder? Da siehst du nicht, dass da jetzt ist plötzlich ein Mega-Release. Sondern es ist kontinuierlich, kommt ein Feature dazu, kommt irgendwas dazu.
Update, das ist ein Produkt.
Da wird immer irgendwas updated, da sind hunderte von Leuten am Arbeiten.
Ja, stimmt.
Messenger, Facebook war mal ein Big Bang, so ein bisschen, oder?
Ja.
Aber dann wird immer kontinuierlich einfach daran entwickelt, vorwärts und so. Und es ist nicht so, einmal im Jahr kommt ein Mega-Release.
Und außer bei Metaverse, wo ihr das gesagt habt, wir machen das jetzt, oder?
Dort musst du mal wieder investieren, anfangen. Ich bin sicher, die haben auch schon in ganz kleinen Zirkeln, wird es gebraucht, wird daran geschafft, wird geschaut, dass es funktioniert. Bruchteil davon, aber die funktionieren. Man schafft nicht zuerst eine riesen Basis und dann fährt man an, Zeug oben drauf bauen.
Und das finde ich ein gutes Beispiel, weil er steht dort vor an der Öffentlichkeit und sagt, jetzt kommt der Metaverse, wir stellen uns das so und so vor und man merkt, dass das alles im Prozess entsteht, oder? Und dass wir jetzt überhaupt noch nicht das haben, wo eigentlich
das
Endprodukt
ist. Er kann wahrscheinlich nicht wirklich sagen, was das denn genau für Features wird haben,
ja, dass genau.
Die Buttons für Farben haben dort drin und so, oder?
Genau. Herr, wir reden vom Mark Zuckerberg. Und wenn wir aber von einem anderen reden, der nämlich das iPhone erfunden hat, Steve Jobs, der ist aber immer mit dem Big Bang gekommen.
Apple funktioniert ein bisschen anders dort, das ist tatsächlich so. Ja, Apple hat jährliche Releases, oder? Also die haben sich dem also auf eine gewisse Art entzogen, oder? Und arbeiten tatsächlich mit sehr fixen jährlichen Releases. Ja.
Also, seit es sind Personen im Vordergrund, beziehungsweise Personen machen die
Firma genau, aus. Dann das Endprodukt, der Wertgenerierung. Dann das nächste wäre Customer Collaboration over Contract Negotiation.
Also der Kunde im Fokus.
Zusammenarbeit, oder? Und nicht das Vertragswesen fixieren und sich immer absichern gegeneinander, oder? Also das ist etwas, was innerhalb von Firmen siehst. Immer absichern, immer schauen, dass dann jemand anderes schuld ist, wenn etwas nicht geht oder so. Oder es ist nicht Problem lösen, nicht Kollaboration.
Das sind wir sehr gut drin, zu sagen, die anderen sind schuld, dass wir da nicht vorwärts kommen.
Ja, hat mit Fehlerkultur natürlich zu tun, oder? Also ja. Wenn man immer einen Schuldigen sucht, dann versucht man natürlich auch einen Schutzwall aufzubauen, oder? Wenn man immer Zusammenarbeit ist, wo man merkt, wir sind immer die Schuldigen, oder? Dann fährst du an, dich immer absichern. Und dann bist du schon wieder in der Contract Negotiation hineinkommt und nicht in der Customer Collaboration oder andere.
Also das im Sinne von, das haben wir aber so nicht abgemacht. Ich bestand jetzt auf meine Prinzipien und meinen Punkt, dass wir das so und so...
Ja, genau. Und dann kommt ja, aber dort hat es einen Fehler drin, oder? Und so. Das hätte ich vorher nie erwartet, dass sie so schlecht sind und da einen Fehler haben. Und dann ja, aber schau, ich habe dir in dem E-Mail geschrieben im Fall.
Genau. Dass wir das so nicht Zeit machen. Verbrauchen, dass wir irgendwie genau
ja, Korrespondenz raussuchen. Ganz viele so. E-Mails schreiben, ja. und raussuchen richtig und sich wieder absichern und einen Report zusammenstellen, warum jetzt wir nicht schuld sind.
Das unglaublich, oder? Und das geht nicht im agilen Unternehmen oder im
agilen. Das wollen wir nicht. Denk. Nein, das ist.
Wie wollen wir es denn?
Wir wollen, dass wir partnerschaftlich zusammenarbeiten, oder? Dass wir wirklich im gleichen Boot sind, am gleichen arbeiten, am gleichen Strick ziehen und zwar in die gleiche Richtung auch, oder? Also am gleichen Ende vom Strick ziehen alle.
Stimmt. Das ist ein gutes Bild.
So, dass wir wirklich vorwärts kommen und dass wir uns darauf fokussieren, Probleme zu lösen. Wir haben eine Retrospektive, oder? Wo wir wirklich darüber überlegen, ja, darüber Gedanken machen, wieso ist das passiert, was können wir machen, dass es nicht mehr passiert, aber es geht nicht darum, es blamen und Schuld und gelten und so, sondern wirklich zusammen schaffen, oder? Und durch schnelle Feedback-Zyklen sieht man auch früh gesehen, wenn etwas nicht funktioniert.
Also das heisst, der Austausch muss viel schneller, viel mehr stattfinden und wenn ein Fehler passiert, klopft man einander auf die Schulter und sagt, kann ja mal passieren, hätte mir auch passieren können.
Genau, also wirklich, hey, okay, ist blöd gelaufen, was müssen wir jetzt machen, dass wir rauskommen, das machen wir, dass das nicht mehr so passiert, haben wir es verstanden und weitergehen, weil wenn wir neue Sachen bauen, dann sind wir immer im Business von Neuheiten, die niemand so gemacht hat, oder? Sonst würden wir es nicht bauen. Dann können ja auch Fehler entstehen, oder? Also, und mit dem müssen wir können umgehen und das akzeptieren und eben sehen, dass wir aus denen auch wachsen können.
Gibt es noch einen vierten Punkt?
Der heisst Responding to Change or Following a Plan. Weil wir wissen, es wird sowieso Änderungen geben, irgendetwas wird ändern von dem, was man im grossen Plan hat, oder? Also ein grober Plan ist gut, wo man sich daran orientieren kann und dann merkt, wenn man davon abweicht. So. Aber wir müssen immer bereit sein, um diesen Change aufzunehmen, weil er generiert Mehrwert. Oder wenn wir schnell bereit sind, Änderungen anzunehmen und umzusetzen, wenn man so ein Produkt entwickelt, dass das vertreibt, oder? Dann können wir eben wirklich einen Mehrwert generieren.
Also dass man eigentlich im Wert und Prozess immer bereit sein gerade mit neuen Umständen können umzugehen.
Man muss damit rechnen, dass sich das Umfeld ändert, dass die Konkurrenz rausgekommen ist, dass der Kunde das sich anders vorgestellt hat, dass man von der technologischen Seite her merkt, dass es so gar nicht hinhält oder viel zu kompliziert ist oder dass es neue Möglichkeiten gibt, die wir sehen, technologisch. Oder das wäre ja viel einfacher und dann können wir das machen. Und dann wollen wir ja das eigentlich können gewinnbringend einsetzen.
Aber was ich noch spannend finde, du hast gesagt, einen grundsätzlichen Plan braucht es ja gleich, oder? Also wir müssen ja gleich irgendwie mal
sagen... Also wir wollen eine Vision und auf einem höheren Level vielleicht auch die nächsten Schritte dorthin und was es so braucht, oder? Aber nicht schon uns jetzt auf Details committen, wie wir denn das machen wollen, wenn es nicht nötig ist. Oder? Also, wir reden von dem Last Responsible Moment, den man eigentlich muss finden muss, um einen Entscheid zu treffen. Oder wenn wir es zu früh machen, dann verbauen wir uns mögliche Optionen. Aber irgendwann muss man sich entscheiden und diesen Moment muss man natürlich finden. Oder?
Also möglichst rauszögern, so bis es nicht mehr geht, aber genug früh, dass es nicht irgendwie...
Ohne, dass wir dann auch wieder etwas falsch gemacht haben, oder? Es ist nicht einfach, Agilität ist schwierig.
Ja, klar. Also wir haben jetzt so eine kurze Tour d'Horizon gemacht, so durch die vier Punkte von der Business-Agilität oder von der Agilität.
Von der Agilität, wie sie ursprünglich auch definiert war, oder?
Und du hast am Anfang gesagt, um das herum kommen wir heute nicht mehr, egal in welcher Branche, egal wo wir arbeiten. Warum eigentlich nicht? Warum ist jetzt das die Richtung, die wir einschlagen?
Ja, also die Welt hat sich halt sehr stark verändert, oder? Die alten Muster, die haben funktioniert in einer viel planbareren Welt, wo wir Fabriken gebaut haben, dann kommen wir aus der Industrialisierung, wo wir Fabriken gehabt haben, ungelernte Arbeiter, wo wir möglichst müssen anleiten, dass sie da können Ford seine Autos bauen oder zusammensetzen, wie wir es vom Charlie Chaplin oder so kennen, oder? Und dann hat es den Vorarbeiter gegeben und der hat gewusst, wie muss ich die Arbeitsschritte machen? Der hat es am besten können, oder? Das war der, der Skills gehabt, gute Ausbildung und der hat die einzelnen Schritte können anleiten.
Ja.
Das hat gut funktioniert, oder? Und der Markt hat sich nicht wahnsinniger verändert, oder? Die Autos, die sind wahrscheinlich jahrzehntelang mehr oder weniger gleich gewesen, nachdem sich ein bisschen etabliert hat. Der Markt war riesig, der sich aufgetan hat, oder? Die Konkurrenz eher klein. Und das hat sich dramatisch verändert, oder? Mhm. Wir haben heute viel Wissensarbeit, oder? Also die Leute, die quasi an dem Förderband sind, wissen am besten, wie der Job geht. Die sind Spezialisten mit einem extrem tiefen, spezialisierten Fokus, sehr tiefem Know-how. Mhm. Die können allein gar keinen Wert mehr liefern. Die brauchen links und rechts andere Leute, die zusammen, nur noch zusammen kann man Wert machen, oder?
Ja, genau.
Das heisst, wir haben die cross-functional Teams, oder? Man versucht, vielleicht machen wir Marketing-Leute und Softwareentwickler und vielleicht noch jemand aus Hardware und Produktdesign und Tester und alles zusammenbringen, weil nur zusammen können die wirklich etwas Brauchbares machen. Der Markt rundherum verändert sich konstant, oder? Also Globalisierung führt dazu, dass Players von überall plötzlich in der Schweiz auftauchen und Bankenbusiness, whatever, können anbieten, oder? Es wird immer einfacher, dass man da so Services kann anbieten kann. Man kann es aus dem Ausland beziehen. Man muss nicht einmal mehr Bankenlizenz in der Schweiz, dass irgendwie kannst irgendwo dein Geld online auf einer modernen Online-Bank anlegen. Die Kunden, die Erwartungen steigen konstant. Und all das führt dazu, dass das System, das auf Effizienz trimmt war, früher, oder? Jeden Schritt möglichst effizient können machen und Kosten sparen, mehr Geld rauspumpen, dass das gar nicht mehr so das Merkmal ist, wo Unternehmen, Organisationen erfolgreich macht, sondern schlussendlich ist eben viel wichtiger, dass man mit dem richtigen Produkt da ist, dass man das eben kontinuierlich kann anpassen an das, was passiert, kann reagieren auf was am Markt passiert und das Wissen von diesen Spezialisten wirklich kann eine Umgebung schaffen, wo die das auch können auf den Boden bringen.
Mhm. Und über allem steht Digitalisierung. Die Erkenntnis, dass wir irgendwie alles standardisiert und irgendwie werden dann eine Maschine abgeben, früher oder später. Und wir eigentlich mehr Zeit haben auch oder mehr Möglichkeiten haben, um uns eben auf anderes zu fokussieren.
Ja, richtig. Wir werden uns viel mehr, immer mehr mit komplexer Arbeit abgeben, die Maschine nicht so kann, oder? Die kreativer Arbeit. Und die ist nicht einfach vorher planbar wie die Arbeit in einer Fabrik, wo man Maschinen zusammensetzt. Oder? Die ist überhaupt nicht planbar und die nimmt immer wieder neue Züge. Und was wir uns ausdenken, ist, mag grossartig sein, oder? Aber vielleicht interessiert es den Kunden überhaupt nicht. Oder? Vielleicht hat die Konkurrenz vorher gerade etwas noch Grossartigeres herausgebracht. Ich habe letztens mit einem Product Manager geredet von so einer Schweizer Consumer-Plattform. Der hat mir gesagt, irgendwann haben sie angefangen zu messen, wie gross der Erfolg von ihren Features ist, oder, was sie machen. Mhm. So. Mhm. Und sie haben gemerkt, ich weiß nicht genau die Zahl, aber so ungefähr 10% von denen, was sie gemacht haben, tatsächlich einen positiven Impact. Das ist eine Glockenkurve, oder? Dann die grosse Mitte ist etwa 80%, die eigentlich praktisch gar keinen Impact hat. Mhm. Auf jeden Fall weit weg von dem, was sie sich erhofft hätten, oder? Und 10% dann ungefähr auch, hat sogar einen negativen Impact.
Also wir sind eigentlich auf Null.
So quasi cancelt sich alles aus, oder? Und natürlich haben sie immer die Meinung, ja, wir sind grossartige Produktmanager, natürlich ab und zu langen wir mal daneben zu, aber im Grossen und Ganzen kennen wir unseren Markt, oder? Und was wir machen, ist gut so. Und wenn wir es dann mal anfangen zu messen, haben sie müssen realisieren, stimmt so nicht ganz, oder?
Was haben sie falsch gemacht? Was verratest du denn ihnen?
Ja, ganz früh im Prozess wirklich schauen, ein Experiment starten, will das der Markt, den wir machen. Oder bevor du wirklich grosse Beträge in etwas hineinsteckst, musst du vom Markt ein Feedback haben. Das ist ein Minimum Viable Product Design, oder? Wo man vom Markt kann so lernen.
Ein Prototyp.
Eine Art Prototyp, genau, wo eigentlich wirklich nur dazu da ist, zum lernen, will das der Markt oder will er das nicht, oder? So, ich erkläre es immer ein bisschen mit der Wunderlampe, oder? Aha. Wer hätte nicht gerne eine Wunderlampe, die dir sagt, hey, Krypto dran, Aladdin, was ist das nächste erfolgreichste Produkt, das wir bauen könnten, oder? Das wäre super, das würden alle lieben, gibt es nicht. Also schön wäre auch, wenn ich könnte sagen, ja, okay, ist die Idee, die ich da habe, wird die erfolgreich sein? Auch das gibt es nicht. Aber wir können in ganz vielen Fällen können wir ein günstiges Experiment machen, wo wir das vorher auf dem Markt sehr nah verifizieren können. Also nicht 100%, aber viel mehr als nicht. Oder? Und darum geht es darum, dass das Feedback vom Markt einholen kann. Wenn ich eine Idee habe und ich poste die auf Facebook als Werbung und es klickt nie jemand drauf. Vielleicht war die Werbung schlecht gewesen, aber vielleicht ist wirklich die Idee schlecht. Also wenn sie nicht einmal auf die Werbung klicken, um zu schauen, was dahinter sein könnte, vielleicht ist es wirklich nicht so eine gute Idee gewesen, oder?
Aber es gibt doch dann die Gegenstimmen, die sagen, ja, man braucht aber ein bisschen Zeit und es muss halt Schnauf haben und irgendwie kommt es dann schon. Irgendwann checken dann die Leute schon, dass es das braucht.
Ja, das passiert vielleicht schon in 2% der Fälle, aber vielleicht hättest du in dieser Zeit schon 5 andere erfolgreiche Produkte können lancieren, oder, wo du noch an dem einen rumgepäppelt hast.
Genau.
Also kann man natürlich nie ausschliessen, dass auch mal etwas dann über die Zeit doch noch erfolgreich war. Es gibt oft Beispiele, oder, von Firmen, die die Zeit voraus waren. Aber ich würde schon empfehlen, dass man wirklich vorher mal schaut, kann das funktionieren oder kann es nicht funktionieren.
Also agil bedeutet unter anderem experimentieren.
Experimentieren ist ein wichtiger Bestandteil davon, genau. Wir sind in einem komplexen Umfeld. Das bedeutet, dass man nicht vorhersagen kann, was wird rauskommen, oder? Was wird erfolgreich sein und was nicht. Der Markt entscheidet schlussendlich. Und darum, wenn wir die Entscheidung, das Wissen, wenn wir ein bisschen vorwegnehmen können, dann können wir das mit so Experiment gestalten, genau.
Wie funktioniert denn das ganz genau, jetzt, wenn wir es mal ein bisschen konkret runterbrechen und für uns Unternehmen, die jetzt da vielleicht zulässt, eine einzelne Mitarbeiterin, einen einzelnen Mitarbeiter, der merkt, hey, wir sind überhaupt nicht agil. Was ist jetzt da wichtig? Wie leitet man quasi die Massnahmen ein, um die Transformation anzufahren, nur schon?
Also das ist einmal ein super Schritt, oder? Die Erkenntnis, oder?
Wir sind nicht agil.
Also, agil ist ja nicht agil, zum agil sein, oder? Aber wir haben das Potenzial, oder? Wir kommen unter Druck. Ich empfehle niemandem, agil zu werden, zum agil sein. Das ist eine schlechte Motivation. Die Motivation muss sein, wir müssen besser werden, schnellere Time to Market haben, mehr Erfolg können haben. Das muss die Motivation dahinter sein.
Ah, das ist interessant, da muss aber ein Schmerz rum sein. Also, dass man irgendwie sagt, hey, wir müssen besser werden, muss ja eigentlich heissen, wir sind nicht gut.
Also, ohne Schmerz ist es häufig schwierig. Genau, wenn man total in einem geschützten Umfeld ist, alles wunderbar läuft, dann haben viele Leute schon Hemmungen, irgendwas zu ändern, oder? Und auch vielleicht zu Recht. Also, wieso soll ich was zu ändern? Ich meine, ein Schmerz, den man auch dann häufig haben kann, ist, was ist, wenn jemand anderes in unserer Branche ist und plötzlich schnell wird, oder? Also die Gefahr, dass man halt einfach mal überrollt wird von einem Konkurrenten, den man gar noch nicht auf der Landkarte hat, der aber plötzlich in viel schnelleren Entwicklungszyklen schafft, oder, ist natürlich riesig. So. Das andere ist, auch wenn man gut ist, und so, man könnte dann noch viel besser sein, oder? Also wenn man gut ist in Europa mit einem Produkt, vielleicht könnte man tatsächlich auf Amerika damit, wenn man viel besser wäre, oder so. Das mögliche Potenzial kann auch ein Schmerzpunkt sein, aber wenn man wirklich im geschützten Markt Schweiz ist und es wird nie etwas kommen, vielleicht ist der Druck nicht gross, um etwas zu ändern.
Und dann auch vielleicht innerhalb von der einzelnen Positionen, wo man sich im Unternehmen befindet, oder? Wenn ich jetzt quasi den Außenblick habe und Konkurrenz anschaue, dann bin ich wahrscheinlich eher so ein bisschen in einem Führungssegment oder im Management. Aber wenn ich unten ein einzelnes Puzzleteil bin von dieser Firma, wo irgendwie finde, ich bin eigentlich noch zufrieden, ich komme morgen arbeiten, es sagt mir jemand, was ich zu tun habe, ich mache jetzt die Arbeit und gehe am Abend, am Feierabend wieder heim. Natürlich ist das nicht unsere Vorstellung, wie man irgendwie, wie man intrinsisch motiviert an einer Arbeit nachgeht, aber sicher gibt es ja Menschen, die da
irgendwie... Und dann verstehe ich auch, warum man jetzt nicht der ist, der vorangeht und alles ändern will, oder? Also tatsächlich, ja.
Aber so kommen wir halt dann nicht weiter, so bleibt es halt dann
stehen. Wenn man und das Unternehmen sich mit dem zufrieden gibt, dann ja, bleibt man stehen, aber vielleicht kann man im Stillstand auch gut sein und zufrieden sein, oder? Also, ist durchaus...
Da müssen wir eine andere Folge darüber machen, das wäre ein anderes Thema.
Ja, genau.
Aber ich habe jetzt nur mir überlegt, wenn ich an der Kasse von der Migros gearbeitet habe und da eigentlich aufgegangen bin in dem Job und plötzlich kommen die Self-Checkout-Kassen. Und ich muss merken, aha, jetzt muss ich agil werden in meiner Position, beziehungsweise ich muss irgendwie plötzlich etwas anderes mitbringen, dass ich die Arbeit gut machen kann. Ich muss viel mehr coachen, weil die Leute selber einkassieren können und du nicht mehr selber das Förderband bedienen. Und das war ja ein Top-Down-Entscheid, nehme ich jetzt mal an, bei all diesen Läden, dass wir irgendeiner mal bestimmt haben und gesagt haben, das will der Markt, das müssen wir jetzt machen.
Genau, wir können Kosten sparen. Da.
Vielleicht haben wir Umfragen gemacht, vielleicht haben wir wirklich gemerkt, dass das der Markt möchte. Wie gehen wir denn mit diesen Situationen um? Ganz grundsätzlich und wieder zurück zu der Frage, David, wie starten wir so einen Prozess?
Wie starten wir so einen Prozess? Eben, es steht Erkenntnis, das wei, oder? Also, da, du hast das Framework erwähnt, das Urs und ich entworfen haben, oder? Wir haben dort so drei Organisationseinheiten, sage ich jetzt mal, drin. Also einerseits das Individuum, oder? Mhm. Das Team und die Organisation als Ganzes. Mhm. Und jeweils für alle von denen steht am Anfang das Why, oder? Wieso muss man agil werden? Wieso muss man etwas ändern? Man muss, wenn die Erkenntnis nicht da ist, dann ist es schwierig, oder? Es braucht tatsächlich eine Motivation dahinter. Das ist so der erste Schritt. Und wenn man den hat, dann fährt man sich ja überlegen, oder? Ja, jetzt, okay, ich sehe, ich muss mich irgendwie anpassen, ich muss eine neue Situation reinkommen, die Welt um mich herum verändert, ich komme nicht mehr ganz zu Schlag damit. Dann kann man sich anfangen zu überlegen, was sind denn meine nächsten Schritte, dass ich da mitkomme.
Das ist der erste Teil von dem 3x3 Framework, den wir zusammen erarbeitet haben. Ich finde es so schön, wenn man es sieht, wir müssen es dann irgendwie verlinken, weil dann kann man es auch visualisieren und noch die ganzen Details daraus herauslesen. Aber wenn wir die kurz durchgehen, also zuerst geht es um die Erkenntnis. Also bis jetzt, man kann ja sich sagen, bis jetzt hat es funktioniert, aber die Anforderungen verändern sich, wie du jetzt schön gesagt hast. Und es geht weiter, wir wollen uns bewegen, wir wollen auch lernen und weiter wachsen. Man sieht wie die Chance, dass da etwas rum ist, um irgendwie weiterzukommen.
Genau. Und dann, was in der Regel passiert, ist, man kommt in so einen Doing-Agile-Modus rein, oder? Also man fährt einmal an, die Tools, die Workshop-Formate, Canvas, es ist eine riesen Zoo an Möglichkeiten, wo man vorfindet, oder? Man fährt an mit einzelnen Experimentieren. Man geht mal in eine Ausbildung und man fährt die einfach mal an brauchen, oder? Mhm. So. Das heisst noch nicht, man hat die in seiner Fülle verstanden, aber man kann anfangen zu brauchen, man kann es anfangen zu erleben, man sieht die Vorteile, die die bringen im eigenen Umfeld. Und das ist dann so der Schritt, um wirklich mal reinkommen.
Das sind so Methoden, die du jetzt
da hast. Das sind Methoden,
genau. Was sind das für Beispiele? Wie kann ich mir das plastisch vorstellen?
Ja, man kann anfangen, wir machen ein Daily Stand-Up-Meeting, oder? Wir arbeiten zusammen, wir tun uns jeden Tag eine Viertelstunde synchronisieren, dass wir als Team zusammen arbeiten. Einfach einmal am Tag treffen wir uns, stehen wir eine Viertelstunde zusammen und sagen, was haben wir seit gestern gemacht, was machen wir bis morgen, wo haben wir Probleme beispielsweise. Oder das ist so wirklich sehr methodisch vorgehen, aber plötzlich fangen wir an, merken, was die anderen machen, oder? Also plötzlich fangen wir an, als Team so ein bisschen zusammenarbeiten, oder?
Man steigert die Empathie gegenüber voneinander.
Man steigert die Empathie, man kann jemandem helfen, wenn er ein Problem hat. Ja. Man merkt, wenn jemand komplett unter Wasser ist, oder? Und vielleicht, auch wenn man nicht der Profi in seinem Skill ist, kann man die Person ein bisschen unterstützen dabei, oder? Aha. Plötzlich fängt man auch ein bisschen viel mehr als Team interagieren.
Macht man das nur innerhalb vom eigenen Team, oder macht man das auch?
Ja, man kann das auch teamübergreifend machen. Interdisziplinär wäre natürlich super, wenn man dann irgendwann mal merkt, wir haben jetzt da alles die gleiche Disziplin in dem Team, aber eigentlich muss ich immer mit denen und denen und denen zusammenarbeiten, oder? Um etwas über Value kreieren, Cross-Functional Teams. Und dann kommt vielleicht ein nächster Schritt und sagt, hey, wir bauen mal jetzt ein Team, das wirklich zusammenarbeitet. Etwas, wo nicht alle das Gleiche machen, oder? Also, dann wird es interdisziplinär, genau.
Gewisse PR- und Werbeagenturen haben das, glaube ich, so ein bisschen angefangen.
Und viel schneller vorwärts. Und eben das sind ja alle Spezialisten, die ganz allein gar nicht den richtigen Wert generieren, oder? Weil sie so spezialisiert sind. Aber mit den anderen zusammen kann eben Grossartiges entstehen. Und für das muss man wirklich eben zusammenarbeiten, am besten wirklich täglich die ganze Zeit im Austausch und als Team zusammen funktionieren. Oder wir haben nicht ein Team von Verteidigern auf dem Fußballplatz, sondern...
Ja, genau. Da gibt es ja auch am Anfang und in der Pause und am Schluss kurze Sync-Meetings, wenn man so will.
Genau.
Was gibt es denn sonst noch für Möglichkeiten, ins Doing reinzukommen?
Ins Doing reinzukommen ist vielleicht mal so ein Empathy-Canvas ausfüllen, oder? Mal versuchen, Empathie gegenüber dem Kunden zu entwickeln, oder? So.
Was braucht er? Was möchte er? Wie geht es dem?
Genau, was fühlt er dabei, wenn er das hat? Was hat er für ein Problem überhaupt? Was ist sein Job, den er gelöst hat, wirklich, oder so? Wie ist seine Situation? Wann braucht er unser Produkt? So? Was frustriert ihn daran? Was frustriert ihn allgemein in der Welt, oder so? Ah, das ist wieder so ein Tool, oder? Also die findet man auf dem Internet, die kann man mal brauchen.
Und Witz checken, man kommt einfach die Folge von letztes Mal in Sinn, wo wir über Mindset geredet haben mit dem Pascal Helfer, wo gesagt hat, das Checken, das Lernen so essentiell ist, dass wir miteinander auch etwas erarbeiten und erlernen.
Wenn wir das Why haben und anfangen, das Doing zu kommen, dann ist die Erkenntnis eigentlich schon ein bisschen rum, oder? Wir müssen etwas Neues machen, wir müssen ein bisschen lernen. Mhm. Und dann wirklich so das Growth-Mindset entwickeln, oder? Ich kann nicht, mein Lernen ist nicht fertig gewesen mit der LAP oder Masterarbeit, oder? Sondern es wird weitergehen. Ich werde immer mich müssen neu entwickeln, lernen, anpassen. So, das ist ein kontinuierlicher Prozess, der im Alltag verankert sein sollte. Das geht dann eben immer mehr Richtung ein Mindset entwickeln. Oder? Also, der nächste Schritt nach dem Doing ist dann eben das Being Agile, oder? Wo man wirklich versteht, intuitiv vielleicht sogar, oder wieso machen wir die Sachen, wieso ist der Kunde im Zentrum, wieso müssen wir jetzt da einen Feedback-Zyklus implementieren, wieso, wie kommen wir am besten zu dem relevanten Feedback. Mhm.
Dass wir alle miteinander wie verstehen, um was es eigentlich geht im grossen Ganzen.
Weil wir ja alles sehr in Wissensarbeit unterwegs sind, in ganz vielen Bereichen. Sehr, sehr viel ist Wissensarbeit, die wir machen. Oder? Und eben die Spezialisten, die sind, die die Arbeit machen, oder? Kann der Chef ihnen nicht mehr wirklich sagen, was musst du wie machen, so, oder? Was und wie und wo, auf das alles musst du achten und so. Oder? Er weiss es wahrscheinlich dann eben nicht mehr so gut. Das heisst, wir müssen ihnen viel mehr Entscheidungsspielraum geben, oder Buzzword Enablement. Also, sie müssen enabled sein, um die richtigen Entscheidungen können treffen. Und damit sie die richtigen Entscheidungen können treffen, oder? Müssen sie überhaupt wissen, wo geht die Reise her? Oder früher war immer der Chef der, der alles zusammengehalten hat und gewusst hat, da geht es her und darum musst du das machen und sie macht das und er macht das App dazu, oder? Und jetzt sagen wir, ihr seid gescheiter als wir, oder? In vielen Bereichen, so. Da wollen wir her, oder? Das ist das Ziel. Was ist euer Beitrag dazu? Das ist so ein bisschen ein Top-Down- und Bottom-Up-Muster, oder? Mhm. Top-Down, das ist richtig, die Ausrichtung, die wir haben. Das sind die mittel- und langfristigen Ziele, die wir erreichen wollen. Das ist nicht am besten verifiziert, dass das auch erfolgreich ist, wenn wir dort herkommen. So. Wir sind konstant das am Tracken. Aber jetzt wollen wir auch von euch wissen, was könnt ihr dazu beitragen? Oder? Was ist euer Bestandteil als Team, als einzelne Person in dem Team, damit wir uns in die Richtung können entwickeln können. Mhm. Darum brauchen wir das Alignment, oder? Damit wir alle in die richtige Richtung gehen. So. Die gleiche Richtung, dass wir eine Kraft können entwickeln in die Richtung.
Und das hat ja sehr viel mit der Eigenverantwortung zu tun. Das hat ja sehr viel damit zu tun, dass alle checken, eben, um was es geht. Und das Mindset effektiv so nur schon bereit sind, das Mindset zu ändern.
Eben, du hast es gesagt, es gibt auch Leute, die sind happy, wenn man ihnen sagt, heute machst du das und morgen machst du das. Und das ist auch völlig legitim, oder? Man hat noch andere Hobbys rundherum. So, finde ich auch legitim. Aber dann ist es natürlich schwierig, eben die Initiativen können zu wecken. Da wollen wir her und jetzt versuchen wir alle, uns in die Richtung zu bewegen, oder so.
Ich habe ein spannendes Interview gehört, von einem, wo das durchgezogen hat, irgendwie auch mit, in Zusammenarbeit mit Coaches in seiner Firma. Und da hat er so erzählt, das habe ich so lustig gefunden, man hätte mal irgendwann entschieden, so, und jetzt ist Business Agilität ist jetzt so unser grosses Thema und wir gehen jetzt in die Transformationsphase rein und machen mal so Meetings, wo man mal miteinander bespricht, also haben wir eine gemeinsame Vision und Ziel und so. Und die machen wir aber komplett offen, da kann man einfach dazukommen, wenn man möchte. Mhm. Man muss aber nicht. Mhm. Was ja eigentlich ein bisschen der Kern ist, oder?
Genau.
Und da ist niemand gekommen. Und dann haben natürlich die Chefetage gefunden, also gut, dann machen wir es jetzt obligatorisch. Und dann haben aber die Experten gesagt, nein, eben, das dürfen wir jetzt nicht und so. Und die haben dann so, es ist noch witzig gewesen, das habe ich irgendwie auch noch spannend gefunden. Man muss ja wirklich auch die Zeit irgendwie geben, dass die Leute wie begreifen, aha,
das ist natürlich eine sehr interessante Message, oder? Wenn niemand kommt, wenn man jetzt den Sack aufmacht und sagt, hey, machen da mit und niemand kommt, oder? Also,
ja, das hat auch mit der Kultur zu tun.
Das hat wahrscheinlich mit der Vergangenheit sehr viel zu tun, oder? Mhm. Wo dort irgendwie dazu geführt hat, dass die Leute gar keine Lust gehabt haben, jetzt auf die Einladung einzugehen, oder so.
Eben, weil sie ja irgendwo so konditioniert und sozialisiert sind in dem Business-Setting, dass man wahrscheinlich gar nicht gross können mitreden vorher. Oder ich weiß es nicht, was es war, aber im Endeffekt haben sie es dann, glaube ich, schon geschafft. Und du hast es eben, wir haben ja gestern schon über das Thema miteinander geredet, wo wir noch nicht aufgezeichnet haben, hast du von dieser Adaptionskurve geredet. Und das habe ich eben auch noch interessant gefunden. Man muss dem einfach Zeit geben, weil es gibt ja so die Ersten, die sofort mitmachen. Und dann gibt es aber ein ganz grosses Feld, das halt erst dann auf den Zug aufspringt, wenn der andere auch schon aufgesprungen
sind. Genau, das ist die klassische Innovationsadaptionskurve, Produktadaptionskurve. Es gibt die Innovators, die probieren alles aus, was neu ist, oder? Und rühren wieder weg, wenn etwas Neues auf dem Moment ist. So. Ja. Dann gibt es die Early Adapters, die es dann wirklich anfangen zu übernehmen. Und wenn man dann, wenn man dann sieht, dass es bei denen funktioniert und dass die Spass haben und gute Produkte, gute Resultate erzielen damit, oder? Dann schwappt es dann so ein bisschen über in eine Early Majority, oder? Mhm. So, und dann wird es langsam Mainstream, oder? Und dann kann man sich auch, wenn man ein bisschen risk-averser ist, oder? Risiken will ausweichen, dann ist es weniger Risiko, wenn es die schon gemacht haben, oder? Und ja. Das ist auch, also, ich bin auch nicht überall der Innovator in allem, oder? Es gibt auch Sachen, da warte ich ab, bis das so Themen, was dann funktioniert. Und andere Sachen, da bin ich der Innovator, da probiere ich alles neu aus. So. Völlig legitim, wenn man nicht immer will, ist auch riskant, oder? So immer alles als Early Adapter unterwegs zu sein. Ja, und irgendwann kommt dann noch die Late Majority, oder? Wo dann wirklich so viel, wo man das Gefühl hat, ja, jetzt muss ich wirklich auch so, ja, oder? Und das geht dann. Und dann gibt es noch die sogenannten Laggards, oder? Die wollen eigentlich nie. Oder?
Aha, also, die gibt es
auch. Die gibt es dann noch ganz hinten, genau. Die kriegt man praktisch.
Aber das nicht ist rein. Dann auch so ein Bruchteil, wo man kann empathisch quasi mitziehen, aber.
Wenn man es ein bisschen gut macht, kann man die auch noch irgendwie dann mitnehmen, oder? Die müssen ja dann nicht die oberagilsten sein und so, aber wenn der Rest dann gut funktioniert, dann kann man die sicher auch noch mitnehmen auf die Reise und einen Platz finden für die, wenn es rundum dann alles sehr gut funktioniert, ja.
Das 3x3 Framework von der Business Agilität, das Why, das Doing, das Being, das du zusammen mit dem Urs Achermann von der KfW Business School Zürich entwickelt hast. Ich habe einfach immer das Gefühl, wenn wir über das reden, dann tönt das ja wunderbar in der Theorie, aber in der Praxis, die Umsetzung ist enorm schwierig, weil man muss ja bereit sein, auch ein Stück weit eben Zeit für das investieren, sehr viel Zeit eigentlich. Mm-hmm. Und wenn wir sehr viel Zeit investieren in das, dann haben wir weniger Zeit für unsere Effizienz.
Genau.
Und du kennst
go
sicher,
slow to go fast.
Ja, genau, das ist genau. Aber das 3-Phasen-Modell nach Levin, wo es irgendwie darum geht, das habe ich noch interessant gefunden, wo es darum geht, das irgendwie zu realisieren, dass man irgendwie durch eine Produktivitätsminderung hat in dieser Zeit. Also, dass man wie so den Eiswürfel nimmt, der irgendwie zuerst rund ist, und wenn man ihn eckig machen will, muss man ihn zuerst unfreezen, also komplett in Wasser schmelzen, um ihn eckig machen. Nicht irgendwie das Zeug abschaben.
Okay, das habe ich nie überlegt mit dem Eiswürfel. Cooles Bild, ja.
Und die Zeit, um das Wasser schmelzen und dann wieder gefrieren, die brauchst du halt einfach.
Ich würde einfach nicht zu viel aufs Mal angehen, oder? Also, es ist für mich. Das klingt für mich sehr riskant, oder? Wirklich grosse Produktionseinbussen in Kauf nehmen. Sondern das muss Hand in Hand gehen, oder? Aber es muss kontinuierlich sein. Oder? Es ist nicht, jetzt nehmen wir uns ein Jahr Zeit, haben riesige Einbussen, das können wir verkraften und nachher sind wir agil und starten durch.
Das stimmt, mir bewusst das Konzept nicht verstanden, weil das ist ja genau das, was wir eben nicht wollen. Wir wollen ja experimentieren und irgendwie Schritt für Schritt vorwärts
gehen. Genau, wir wollen Schritt für Schritt vorwärts gehen, uns ein bisschen mehr Spielraum rausholen, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben, eben immer das go slow to go fast, das machen wir kontinuierlich, aber wir wären auch immer schneller dabei, oder? Aber wir investieren immer wieder ein bisschen rein, ins Reflektieren, in etwas Neues machen, in etwas ein bisschen anpassen. Und man könnte das nicht einfach, man könnte nicht den Eiswürfel abtauen und dann neu gefrieren. Oder? Das ist viel zu riskant und zu teuer. Und das Resultat ist ganz sicher nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Oder?
Und wir haben das dann gemacht und schlussendlich sind gar nicht viereckige Eiswürfel mehr gefragt, sondern eigentlich dreieckige.
Genau, am Schluss haben wir eine falsche Art von Eiswürfel gemacht. Und es geht nicht so einfach. In einer Organisation haben wir nicht so ein schönes Muster wie die Gefrierbüchse, die wir in den Tiefkühler tun können, oder? Also das ist wesentlich dann komplexer und das würde ich auf keinen Fall empfehlen, dass wir wirklich jetzt nur in Umbau investieren. Das ist etwas, das muss konstant gehen. Eigentlich wollen wir nicht mehr immer von der einen Reorg in die nächste rennen, oder? So ja. Alle 3 Jahre Reorg oder so, wo alles wieder komplett auf den Kopf gestellt wird. Also wir wollen uns immer können am Markt anpassen. Das Modell war, wir passen uns am Markt an, das ist ein Reorg, oder? Also die ganze Bank wird jetzt neu nach, weiß nicht, anders gegliedert das bis anhin, oder? Weil jetzt der Markt ist anders. Mhm. Nach 3 Jahren ist dann die Differenz zum Markt wieder riesig, oder? Muss man wieder eine Reorg machen. So, wir wollen im Modus hineinkommen, das kommt konstant können adaptieren.
Eben, ja, jetzt kommt ein ganz anderes Bild über von der Agilität. Man ist eigentlich dauernd in Bewegung.
Man ist dauernd in Bewegung und es sollte aber nicht stressvoll sein.
Nein, eigentlich ein kleiner Häppchen kommt
und man sich daran gewöhnt und es einfach normal ist, so, dass man bewegt und man sich auch nicht ja, jetzt bin ich dem Team für die nächsten 10 Jahre von meinem Leben, oder? Sondern das wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen anpassen. Wir wollen natürlich lieber feste Strukturen, aber es wird sich ein bisschen anpassen. Oder? Immer da ein bisschen und dort wieder ein bisschen und so.
Wie fest braucht es so Personen, Vorbildcharakterinnen und Charaktere, die da mit dem Fan vorausgehen? Ich denke da an den Just de Block, das ist ja eins von der schönsten, ich finde das eins von der ganz schönen Beispielen von Business Agilität, der die Spitex umkrempelt hat in Holland. Die heisst Burzorg.
Ja, genau.
Und die sind ja so aufgestellt, dass sie 12er-Teams Pflege verantwortet. Und wenn man mehr als 12 ist, splittet sich das gerade wieder in ein nächstes Team, in ein nächstes agiles Team. Mhm. Und es sind eigentlich keine Hierarchien rum. Alles ist selber reguliert. Planung von der Arbeit bis zu den Kontakt zu den Hausärzten und Familie. Und das Ziel ist ja, und das haben wir irgendwie dort herausgefunden, dass die gleichen Leute betreuen dann immer weiter die gleichen Leute. Also der Joost, der Block, hat gemerkt, da wird irgendwie jemand wird von irgendwie 30 verschiedenen Pflegefachleuten betreut. Und das kann es ja nicht sein. Und man hat irgendwie herausgefunden, wenn man da irgendwie auch eine Beziehung kann schaffen kann, eben durch kleine, agile Teams, mit den Personen, die man muss betreuen muss, dann geht es ihnen gesundheitlich viel besser.
Genau. Also ich bin jetzt auch kein Spezialist in Spitex, oder? So, aber so, was ich dort so aus meiner Warte mitnehme, ist, oder? Man hat sehr stark auf Effizienz, dass das Gesundheitswesen dort trimmt. Also, oder Burezorg, Spitex-Organisation in Holland, aber ich glaube, bei uns ähnlich, oder war auch, also es gibt bei uns jetzt ähnliche Beispiele, wenn ich gehört habe. Effizienz, oder? Verband wechseln, das gibt irgendwie eine Anzahl Tagspunkt, 8 Minuten Zeit hat man für das, und dann kann man noch 2 Minuten zum Begrüßen und 1 Minute zum Verabschieden, so, oder sehr stark durchtaktet, oder? Und dann kann der Computer einen Plan machen, dann 4 Minuten weg, oder? Bis zum nächsten Patient, und dort wieder alles abwecken, Tabletten geben, Spritzen geben, wieder gehen und so. Durchtaktet, oder? Und dann Spezialist X kommt da und Spezialist Y macht das, eben so die 30 Leute, die dann Kontakt haben mit dem Patient. Ist alles, wenn man es auf dem tiefen Level anschaut, total effizient, oder? Ja. Ist wirklich so effizient, effizient, effizient. Wenn man das Outcome anschaut, so Gesundheit der Patienten, die Kosten, die Patienten verursachen, total ineffizient, oder? Mhm. Also man hat gemerkt, dass wenn sich eben die Bauernzorg, Spitex, zu diesen Leuten gehen können und ein bisschen Zeit haben und mit ihnen vielleicht noch einen Kaffee trinken und dann können sie noch mit den Nachbarn organisieren, dass die Nachbarinnen am X Essen mitbringen oder für sie posten oder irgendwie was, oder? Dann ist ein soziales Netz rum, dann geht es ihnen besser, weil sie mit den Nachbarn können reden können. Dann haben sie mit der Spitex Personen bessere Beziehung, kostet viel, viel weniger schlussendlich, oder? Hat man, also ist offenbar gemessen worden und bringt dann eben so viel mehr, oder? Und das ist, wenn man so dann das Gesamtbild ein bisschen aus den Augen verliert, dann plötzlich ist man in so einem Mechanismus drin, wo man eigentlich nicht mehr das Gesamtsystem optimiert, oder? Sondern nur noch so ganz lokale Optimierungen irgendwie versucht reinzubringen und da neue Art zum Verband anlegen, oder? Sofort nehmen, 1 Minute gespart, dass mal die 100'000 Patienten jeden Tag in der Schweiz, die das haben, das lohnt sich, oder? So.
Ja, das ist ja verrückt. Über 14'000 Mitarbeiter hat
die Genau, und Burzorg. All die Chefs braucht es auch nicht alle dort, oder? Die können sich bestens offenbar selber organisieren.
Die können sich selber organisieren und es wird immer wieder bei den Umfragen in Holland wird es immer wieder zum besten Arbeitgeber gewählt. Ja. Warum?
Ja, die haben, also ich meine, etwas, was dort schon innenspielt, oder, ist, die haben das so aufgebaut. Oder? Es war nicht eine Transformation von einer bestehenden Organisation. Also das muss man vielleicht schon auch noch sehen. Oder? Es ist einfacher wahrscheinlich, die Leute zu finden, die Lust haben an dem, ja. wenn man das wirklich frisch aufbaut, als wenn man jetzt kommt und da hat Leute, die haben schon 25 Jahre so geschafft und die haben noch 3 Jahre bis zur Pensionierung. Ich verstehe, wenn die jetzt nicht nochmal das alles komplett anders machen wollen und jetzt findet, was soll das da, oder? Es geht ja und so, und ich habe mich daran gewöhnt. So, und dann machen sie halt nicht so gut mit. Und dann sind sie nicht so selbstinitiativ, wie man jetzt das da braucht, dass das 12er-Team funktioniert, oder? Das kann ich schon nachvollziehen. Das ist sicher etwas, was dort geholfen hat. Aber die Leute, die dann jetzt eben dort dabei sind, die haben das natürlich, die haben das wollen, oder? Und die finden, dass die sind wahrscheinlich extrem stolz auf ihre Arbeit und wie sie das können und haben Freude daran und haben eine Erfüllung, wenn du den Leuten so helfen kannst, oder? Wenn du nicht einfach raushitzen musst, kaum hast du es gemacht und kaum kannst du verabschieden, sondern eben auch eine Beziehung mit deinen Patienten kannst aufbauen. Ich denke, das ist sehr wichtig für Leute, die in der Pflege sind eigentlich.
Kann man das Businessmodell aber adaptieren auf ganz verschiedene...
Ja, Also wenn man schaut, das sind auch wieder so Prinzipien dahinter, die funktioniert haben, oder? Mhm. Dort hätte man jetzt nicht reinkommen können und sagen, machen wir da Scrum, oder? So mit euch.
Ja, genau.
So, man kann nicht einfach da die Sachen, die irgendwo funktioniert haben, bei den anderen überstülpen. Darum, wie du auch vorher gesagt hast, oder jeder Organisation muss man dann den Weg selber schon wieder finden, innerhalb von diesen Prinzipien, die funktionieren, mit dem Mindset, das man kennt, mit Tools und Methoden, die man kann richtig anwenden kann, je nach Situation. Oder? Mhm. Aber man muss es wirklich eben auch entwickeln, und sie haben es auch selber müssen entwickeln, wie Bauernzorge.
Und eben, flache Hierarchien, eigentlich gar keine Chefpositionen. Ist Business-Agilität immer hierarchielos?
Definitiv nicht. Ich finde es wichtig, dass wir vielleicht weniger von Hierarchie denken, reden, oder? Von Chef und Befehlen sozusagen, oder? Und Reporting-Strukturen, vielleicht haben wir das schon auch noch, das ist okay. Aber viel wichtiger finde ich daran ist, dass die Funktionen, die sind auf anderen Abstraktionslevel unterwegs, mhm. oder? Die haben es kann nicht jede Person das Wohlergehen von der Gesamtorganisation im Blickfeld haben, wenn sie Spezialist ist auf irgendeine iPhone-Programmier-Library oder irgend sowas. Da muss sie nicht nur das Gesamtwohl von der, also natürlich muss sie wissen, wo geht die Firma her so, und das berücksichtigen, aber sie kann nicht die ganze Firma lenken und immer denken, was müssen wir jetzt als nächstes als Firma machen, mhm. und noch mit der Presse reden und ich weiss nicht was. Oder? Also, das sind verschiedene Abstraktionsstufen. Ganz oben hat man die Gesamtorganisation, oder? Schauen, dass die Zahlen stimmen, dass man die Gesamtorganisation überleben kann. Das muss irgendjemand im Blick haben, oder? Sonst funktioniert das nicht, wenn es eine gewisse Größe hat. Im Kleineren mag das funktionieren, aber im Größeren funktioniert es in aller Regel nicht, wenn das nicht auch wirklich irgendwo auch die Verantwortung für den Teil ist, oder? Und andere sind dafür verantwortlich, um sich zu überlegen, was sind die grossen Initiativen, die man macht. Und so hat man schon verschiedene Abstraktionslevel, die man im Blick hat, mit verschiedenen Verantwortlichkeiten. Und bei den einen sind quasi mehr Mitarbeitende wahrscheinlich sicher davon betroffen, direkt, oder? Das ist ja das, was man so ein bisschen unter Hierarchien versteht. Mhm. Und darum finde ich, also man darf das nicht wegignorieren und sagen, alle sind gleich, es gibt keine Hierarchien mehr, alles ist flach. Sondern es ist extrem wichtig, dass sich die einen um die einen Geschichten kümmern und dann aber auch nicht das Gefühl haben, sie müssen jetzt doch noch im Hintersten und Letzten noch reinreden, wie er das dort auch dort muss machen, oder? Weil dafür das haben sie dann den Spezialist, oder? Das ist dann wiederum
Micromanagement.
Das ist dann das Micromanagement, wo alle frustriert, oder? Ja. So, sondern nein, ich habe die Leute, ich habe die ja angestellt, weil sie gut sind, weil sie das besser können als ich, oder? Und die sollen da sich um die Sachen kümmern. Und ich habe aber Flughöhe da oben. Oder Jeff Bezos sagt, ein Tag, wo ich 3 Entscheide treffe, ist ein guter Tag, oder? Ich muss nicht von Meeting zu Meeting hetzen und überall noch geschwind ja und nein und no go und schick's mir nochmal und da noch verbessern und so. Sondern er hat seine Entscheide haben so eine Auswirkung, dass die müssen gut sein. Die müssen wirklich gut sein. Er muss ausgeschlafen sein. Und er muss sich das können überlegen vorher. Und wenn er 3 gute Entscheidungen treffen kann an einem Tag, dann ist das für ihn ein erfolgreicher Tag gewesen. Und er erwartet das Gleiche von seinen Mitarbeitenden, dass die gute Entscheidungen treffen, oder? Und nicht einfach die ganze Zeit so von Go-No-Go-Meeting zu Go-No-Go-Meeting hetzen. Und also das ist so,
ja.
Ich habe ja schon mehrfach gehört, oder? Die Mitarbeitenden sagen dann, das ist das Go-Meeting, oder?
Das heisst?
Ja, es wird immer Go gesagt, oder? Es rapportieren alle und dann heisst es Go. Aber es gibt immer die Meetings, oder? Wo eine Stunde lang alle zusammenkommen, und da grün und rote Statue durchgehen und am Schluss kommt das Go.
Du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass es ja noch lustig ist, dass man eigentlich quasi eine Transformation nach agilen Transformation lächzt, aber gleichzeitig den entscheidenden Punkt vergisst.
Ja, wenn man so eine agile Transformation angeht, dann würde ich wirklich empfehlen, nicht alles miteinander, oder, sondern eben mal neu mit anfangen und dann aber wirklich die Probleme, die wir haben, angehen. Oder? Und für das brauchen wir dann in der Regel wieder das Management. Oder? Mhm. Und ein so ein Beispiel ist eben, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt da Teams, von denen erwarten wir, dass sie Verantwortung übernehmen für das, was sie liefern. Oder? Sie müssen gut zusammenarbeiten, sie erwarten, dass das Team zusammen etwas abliefert. Dann ist es schwierig, wenn das Recruiting kommt und sagt, da wir haben da jetzt, da Jasmin rekrutiert, sie ist ab morgen bei euch in eurem Team, nehmen sie gut auf und arbeiten gut mit ihr zusammen, oder? Sondern dann, hast du es ein bisschen überspitzt vielleicht, aber dann wird man ja wirklich, dann soll das Team auch können mitentscheiden, mit wem sie zusammenarbeiten, oder? Also das heisst, ein häufiges Problem, das wir dann sehen, ist, dass man dann irgendwann merkt, ja, so wie das Recruiting bis jetzt funktioniert hat, müssen wir, glaube ich, mal ein Experiment starten, dass wir das jetzt anders machen, oder? Dass wir das Team da dabei haben. Natürlich sind wir mega froh, wenn das HR ganz viel Teil von dem Recruiting-Prozess übernimmt, oder? Also wir wollen nicht müssen jedes CV durchlesen und Absagen schreiben und ich weiss was und so, oder?
Aber sie Spezialisten sind ja
jetzt. Sie sind jetzt Spezialisten in dem, sind, aber genau. Wir müssen trotzdem da können zusammenarbeiten und schlussendlich können wir nicht mit irgendjemandem zusammenarbeiten, wo vielleicht überhaupt nicht bei uns reinpasst, oder? Auch wenn das wie alles picobello gibt, oder? Also das ist ein so ein Punkt, oder? Ein anderer, wo man mit dem HR dann oft hat, sind so individuelle Boni, oder? Sagen wir, das Team ist verantwortlich, dass sie zusammen etwas abliefern, oder? Dass sie zusammen arbeiten, dass nicht jeder da sich selber auf den Ellenbögeln und auf Kosten von den anderen. Und wenn man dann aber Boni wiederum ganz individuell machen, oder? Dann führt das halt doch wieder dazu, dass man sich muss ins richtige Licht rücken und vielleicht dort ein bisschen Fehler auf andere abschieben und so, oder? Dann ist das auch wieder etwas okay. Und ich meine, das erlebe ich natürlich auch. Die HR sind häufig auch sehr offen für das, oder? Also die finden dann, ja, okay, machen wir, wie wollen wir das machen? Machen wir Teamboni oder irgend sowas, oder? Also das ist dann, das kann man machen und eben auch da wieder vielleicht mal ein Experiment. Wir starten jetzt mal in dem Bereich da von der Unternehmung. Das können wir jetzt nicht bei alle ausrollen, gerade sofort. Dass man die Probleme angeht, ist enorm wichtig, oder? Und nicht einfach aussitzen bringt nichts, weil sie poppen immer wieder auf, oder? Und wenn man von den Leuten erwartet, dass sie reflektieren und Probleme erkennen, dann müssen wir ihnen auch helfen, die können zu lösen.
Um so ein Resümee zu ziehen von unserem Gespräch, David, ich nehme mit, Business Agilität heisst sehr viel experimentieren, sehr viel ausprobieren und schauen, ob es funktioniert.
Und lernen, genau. Und lernen Experiment daraus. Machen wir, dass wir lernen können, weil wir können nicht im stillen Kämmerli lernen, sondern wir müssen am lebenden Objekt lernen. Und
für das am offenen Herz müssen wir lernen.
Und für das müssen wir unsere Umgebung schaffen, wo safe to fail ist, oder? Wo man auch ein Experiment kann scheitern, oder? Ja. Wenn wir es wirklich im offenen Herz machen und nachher sind die Patienten tot, ist nicht gut, oder? Ja. Sondern wir müssen wirklich in einer Umgebung können lernen, Experimente können gestalten, wo eben auch können fehlen, sonst ist es doch kein Experiment.
Genau. Das Zweite, was ich sehr fest mitnehme, ist das Miteinander. Gemeinsam quasi eine Vision und ein Ziel verfolgen und dass man irgendwie viel näher im Team zusammenarbeitet, sich viel mehr austauscht und nicht die eigenen Gärtchen sieht.
Und eben vor allem über die traditionellen Organisationssilos hinweg, die sie in den Organisationen hat, sondern wirklich die Leute, die zusammen etwas entwickeln, auch zusammen arbeiten und sich zusammen austauschen. Oder?
Genau. Die Räume und die Zeiten auch schaffen, dass das möglich ist.
Absolut, genau.
Und das Dritte, wo mir jetzt auch bewusst wird, ist der Druck auf die Effizienz. Das war das Beispiel mit den Verbänden, das du gemacht hast. Der ist sehr noch omnipräsent, glaube ich, bei ganz vielen. Aber eigentlich ist das völlig der falsche Fokus. Also der falsche ist einfach der Fokus, der nachher nicht zu Agilität führt. Oder? Wenn man mehr das Outcome, das grosse Ganze sieht, dann hilft das mehr.
Genau, es geht wiederum nicht um die Agilität, sondern um das Outcome eigentlich. Oder? Mhm. Also die Agilität will dir nur helfen, das Outcome zu optimieren.
Eben, ja, genau. Aber ja, okay, jetzt habe ich es falsch formuliert.
Genau.
Schon nicht verstanden.
Nein, es führt genau in die richtige Richtung. Oder? Wir wollen wirklich können, das Outcome im Blick haben, das Ganze, oder? Das Systemdenken müssen wir haben und wegkommen von einzelnen Schräubchen nur optimieren, ohne das Ganze zu sehen. Natürlich gibt es immer Schritte, die man optimieren kann. Man muss ja nicht ineffizient arbeiten, der Ineffizienz willen, oder? Sondern, natürlich. Aber man darf sie nur umsetzen, wenn sie das grosse Ganze nicht schädigen, oder? Und nicht nur eine lokale Optimierung ist und die Gesamtoptimierung globale Optimierung vergisst.
Also, das Ziel ist und bleibt immer das gute Ergebnis von unserem Unternehmen. Business Agilität hilft uns aber künftig, das gute Ergebnis zu erzielen. Jetzt habe ich es verstanden. Das Framework von David Bär und Urs Achenmann gibt es auch schriftlich. Alles schön detailliert aufnotiert in einem White Paper. Und wir verlinken euch das in den Shownotes da vom Podcast. Und dann kommen wir dort hin, wo ihr es herunterladen könnt, auf der KV Business School Webseite. Gratis. Lohnt sich definitiv, zur Vertiefung dort einmal reinzuschauen. Es geht um Trial and Error, es geht ums Ausprobieren, es geht ums Miteinander, es geht ums gemeinsame Ziel setzen und planen und dann auch sich gegenseitig können feedbacken und auch dürfen Fehler machen. Und genau um die gesunde Feedback- und Fehlerkultur geht es in der nächsten Folge hier bei Skills2Go.